Ali Yannick heißt es diesen Freitag wieder, diesen Montag. Und wir wollen natürlich schauen, wir haben jetzt zwei Highlights. Es ist einmal der 70-3 in Tschechien und natürlich die Ironman WM in Nizza. Yannick, wie viele Wochen sind es noch bis zur WM? Wie viele Wochen sind es noch bis zum 70-3 und wie fühlst du dich heute?
Servus Markus. Ja, habe ich gestern gerade mal noch nachgeschaut. In 4 Wochen steht schon der nächste Wettkampf an. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Der 70-3 in Tschechien und darauf folgen nochmals 4 Wochen und dann steht schon die Ironman Weltmeisterschaft vor der Tür. Also die Zeit rennt, würde ich mal sagen, extrem.
Okay, ja, die Zeit rennt extrem und du bist wieder voll im Training. Wir haben letzte Woche angesprochen, dass jetzt das Training durch deinen einen arbeitsfreien Tag, den du hast, sage ich mal, an Volumen zugenommen hat. Jetzt sind wir schon in der 2. Woche mit einem höheren Volumen und so weiter. Wenn das jetzt so konstatierst, wie fühlst du dich?
Also der Kopf würde sagen, natürlich wieder sehr gut. Man muss aber fairerweise natürlich auch ein wenig auf den Körper hören und wie du sagst, wir haben das Volumen erhöht. Das bedeutet auch wieder eine höhere Belastung im Allgemeinen auch für das Knie und demzufolge, man spürt das Knie schon wieder. Aber das war ja quasi das, was wir auch letzte Woche ein wenig angesprochen haben. Es verhält sich wellenartig, der Schmerz kommt, der Schmerz geht. Diese Woche ist er definitiv wieder gekommen.
Okay, ja, gut, so du hast es gesagt, die beiden Ziele sind erstmal dieses Jahr noch da und dementsprechend, ja, ist das Training natürlich auch wichtig, wir können jetzt nicht ohne Training an den Start gehen und du hast dich für den Weg entschieden, aber es ist trotzdem noch so, dass es in dem Rahmen ist oder sagst du, dass es dich schon hindert wieder?
Nee, also zum Glück oder vorweg schon mal, dass es beeinflusst mich in dem nicht im Training, sondern mehr quasi, man spürt es danach in der Ruhephase. Das lässt sich aber relativ gut ja noch irgendwie greifen oder verarbeiten. Und solange das quasi das Training noch nicht beeinflusst ist, denke ich, lässt sich damit leben.
Ja, genau. In dem Sinne denke ich auch, dass wir da auf einem guten Weg sind. Und wie gesagt, ne, das ist halt ein Prozess. Und das ist natürlich auch eine lange muskuläre, strukturelle Anpassung. Und ja, wir haben es ja gerade schon hier im Vorgespräch besprochen. Also ich denke auch immer, dass das viel mit Radfahren zu tun hat und nicht vom Laufen kommt primär. Aber da wollen wir jetzt heute nicht nur drauf eingehen, wir wollen auch auf andere Themen gucken. Thema Hitze. Wir hatten es letzte Woche ein bisschen angesprochen. Es ist ja so, dass zum Beispiel der in Kärnten oder auch der Ironman Frankfurt, also in Kärnten warst du direkt konfrontiert, der Ironman Frankfurt hat man gesehen. Ja, im Juni, Anfang Juni hatten wir in Europa, ich sag mal jetzt Schweiz, Österreich, Deutschland, gut, ich habe jetzt nicht die komplette europäische Weltkarte im Blick, aber einfach sage ich mal, im deutschsprachigen Europa hatten wir eine Hitzewelle. So, und das wird auch im anderen Europa so gewesen sein. Nichtsdestotrotz ist jetzt, wir haben nicht der Winter eingezogen, aber wir haben eher frühlingshafte Temperaturen wieder und es ist kühler. Aber wir gehen davon aus oder haben natürlich jetzt ziehen in Betracht, dass der 70-3 in Tschechien in Hitzerennen werden kann, so wie das letztes Jahr war. Und auch, dass es in Nizza heiß werden kann. Welche Vorkehrungen hast du jetzt schon getroffen oder wie gehen wir das gemeinsam an? Aber hol uns erstmal ab, wie wichtig dir auch das ist, das jetzt beim nächsten Start zu implementieren.
Ja, also das mit dem Hitze oder das Hitze-Training ist mir schon sehr wichtig, da wir das eigentlich quasi in Kärnten oder ich in Kärnten Vollgas konfrontiert wurde mit 35 Grad oder 36 Grad und man hat quasi den Impact direkt gespürt. Ich selbst natürlich während dem Rennen noch nicht wirklich wahrgenommen und vor allem auf dem Rad nicht wahrgenommen, aber der Körper an sich verbrennt natürlich dort schon viel mehr oder muss viel mehr leisten für die gleiche Leistung. Und daher war es mir schon ein sehr großes Anliegen, dass wir das jetzt ein wenig sensibilisieren oder ich zumindest mich besser darauf vorbereiten, dass ich da in Tschechien wie aber auch in Nizza besser mit der Hitze umgehen kann. Und das ist natürlich schon eine Frage. Normalerweise kann man das im Sommer mit dem normalen Wetter wettmachen, aber wie du sagst, momentan haben wir wirklich fast Frühlingswetter, nur noch so knappe 20 Grad. Schwimmbecken nimmt auch die Temperatur ab. Also man merkt schon, dass der Sommer ist noch nicht ganz gekommen.
Genau, also er ist noch nicht ganz gekommen. Jetzt allgemein vom Training her, also einfach durch durch die heißen Phasen, würdest du aber trotzdem, also man weiß ja, dass quasi in Hitzetraining das Blutplasma, die Menge halt mehr wird, würdest du aber auch sagen, dass du durch dieses Training in diesen 2, 3 Wochen, wo es so heiß war, einen Leistungsschub zu verzeichnen hast, oder kannst du das ja einfach noch nicht richtig bewerten?
Das ist schon schwierig. Ich dachte mal zumindest teilweise, dass es mir ringer fiel, irgendwo so 2, 3 Wochen nach Kärnten mit der Hitze umzugehen. Aber so richtig konnte ich es dort nicht zuordnen. Also es ist, ich glaube, da bräuchte man schon eher eine Konstanz von 3, 4 Wochen, dass man das beurteilen kann oder unter Umständen sogar irgendwo ein Messgerät. Um das abzuholen, so aus dem Bauchgefühl, hätte man gedacht, ja, der Körper hat sich angepasst, aber wie viel und ob, das ist noch relativ schwierig zu fassen, finde ich als Amateur oder wenn man das noch nie selbst so vorhin gemacht hat.
Ja, ich denke halt auch das, was du sagst, ne? Man hat das Gefühl, aber so wie es auch bei Höhentraining ist, das hält halt eine Weile an. Ja, die Weile ist halt vielleicht 1, 2, 3 Wochen, kommt immer darauf an, wie lange man halt sich in den Gegebenheiten befunden hat und trainiert hat, aber auch die Anpassung in Anführungsstriche, nicht im negativen Sinne, aber wieder zurück, dass der Körper halt keine Hitzeadaptation braucht, passiert halt auch. Und ja, mittlerweile, so wie du sagst, sind wir jetzt natürlich 2 Wochen, schon wieder in etwas kühleren Temperaturen unterwegs. Deswegen ist da die Anpassung natürlich auch wieder in die andere Richtung. Ja, jetzt ist aber nichtsdestotrotz ist es so, dass wir davon ausgehen, haben uns da ein paar Sachen überlegt. Also du hast dir einen Vorsensor zugelegt, hast da ein paar Daten gesammelt, hast auch schon mal andererweitig trainiert. Was hast du selber schon implementiert im Training, und was wird noch kommen? Was haben wir gemeinsam erörtert?
Genau, das erste quasi, das eben das Wichtige ist natürlich, dass man das irgendwie messen kann oder abholen kann. Für das habe ich mir jetzt einen Core-Sensor, also einen Körpertemperatursensor gekauft, der die innere Temperatur messen kann. Und jetzt gilt es einfach quasi, eine künstliche Hitze zu erzeugen, sei es im Indoor-Training halt ohne Lüftung zu fahren. Das reicht eben schon, um meinen kleinen Sportraum aufzuwärmen. Der ist dann nach gut 15, 20 Minuten schon eher eine Sauna als etwas anderes. Und sonst, wenn ich nach draußen gehe, dann wird halt ein Pullover angezogen oder eine Regenjacke, beziehungsweise halt nicht kurze Hose, sondern Dreiviertelhose oder lange Hose, je nachdem, was noch ertragbar ist. Weil irgendwo muss man das doch schon anfassen, dass man nicht direkt komplett übertreibt und dann, keine Ahnung, gefühlt dehydriert oder noch in Ohnmacht fällt.
Ja, definitiv. Und jetzt sage ich mal, wenn du jetzt das einfach so, du hast ja schon quasi die Daten jetzt mit dem Core-Sensor, was hast du da schon für die Sachen erlernt, oder was hast du für dich selber schon herausgefunden in der aktiven Beschäftigung damit?
Eigentlich etwas Spannendes. Ich dachte zu Beginn, dass die Hitzeadaption quasi erst dann stattfindet, wenn ich als Person das Gefühl habe, es ist warm, also richtig warm und man schwitzt gefühlt aus allen Poren und unter einem sammelt sich ein See an. Aber die Hitzeadaption findet eigentlich quasi auch schon im Grundlagetraining statt, wenn es einfach an sich schon eine eher feuchtere Umgebung ist. Und das fand ich noch relativ spannend herauszufinden, dass auch quasi auch Grundlagetraining das Ganze fördert und nicht nur Intervalltraining, wo man sowieso schon sehr am Anschlag ist und dann noch die Hitze kumulierend dazu zählt.
Okay, und würdest du jetzt einfach sagen, also in Betracht ziehen mit den Rennen, dass das ein Weg ist oder ein Gadget, was für jeden Amateur irgendwie gängig sein sollte und wo es einfach, sage ich mal, ja, das messbar macht oder auch einfach augenscheinlicher, dass man sich in den gewissen Trainingseinheiten in den richtigen Bereichen befindet, oder sagst du, es ist einfach so nur so ein nice Add-on? Oder würdest du schon sagen, dass es eine signifikante Veränderung für dich gegeben hat, um das Ganze halt zu steuern?
Ah, da muss ich schon ehrlich sein. Also grundsätzlich denke ich, ist es in erster Linie nice to have, dass man so etwas hat, um einfach quasi die Sicherheit zu haben oder sich selbst zu bestätigen, ob hier etwas passiert, weil es quasi stetig anzeigt, wo man plus minus steht oder quasi wie die Hitzeakklimatisierung stattfindet im Körper. Und demzufolge würde ich schon sagen, das ist natürlich schon mehr für die Athleten und Athletinnen, die natürlich spezifisch irgendwie Hitzetraining implementieren wollen in ihr Training und sich halt auch ein wenig ambitioniert vorbereiten. Jetzt 0815 Sportler, die wahrscheinlich einfach quasi einen Wettkampf haben und die Hitze ist einfach ein weiterer Faktor dazu und sie nehmen den eigentlich quasi auf die leichte Schulter, denke ich, müssen nicht unbedingt extra noch so einen Sensor dazu kaufen, dann ist es einfach nice to have.
Aber du sagst gerade, ne, definitiv nice to have Hitze auf die leichte Schulter nehmen. Aus deiner Erfahrung, würdest du das auf die leichte Schulter nehmen oder würdest du, also machst du ja jetzt nicht mehr, oder würdest du jedem Athleten empfehlen, das Thema Hitze, wenn es halt wirklich auch, also Triathlon ist nun mal eine Sommersportart, wir sind jetzt keine Skilangläufer, vielleicht im Winter, aber nicht im Sommer, aber dass es wirklich auch sinnvoll ist, egal in welchem Leistungsbereich, sich als Amateur-Triathlet mit dem Thema zu beschäftigen.
Das auf jeden Fall. Und ich glaube, wahrscheinlich sogar ist es noch sinnvoller für die Sportler, die Athleten, Athletinnen, die quasi vielleicht weniger Zeit in den ganzen Sport stecken, dass sie sich umso mehr mit der Hitze noch befassen, da es ja wahrscheinlich einen größeren Impact auf den Körper hat, als für die Sportler, die tendenziell schon ein höheres Volumen haben und wahrscheinlich an sich schon mehr Strapazitäten von draußen ertragen können oder quasi abfedern können durch das hohe Trainingsvolumen. Und aus diesem Grund denke ich, also ist das eigentlich quasi schon wichtig für alle Beteiligten, die gerne hier im Sommer Sport treiben, dass man sich einmal mit dem ganzen Thema befasst und vielleicht auch, ja, versucht, irgendetwas dagegen zu unternehmen, dass der Körper nicht ganz so überhitzt, wie ich in Kärnten war, das der Fall war.
Und wenn du jetzt, sage ich mal, also jetzt, das ist jetzt so, wie es ist, und Hawaii ist ja auch ein Hitzerennen, das ist ja trotzdem der Traum vieler Triathleten, deswegen mussten ja Triathleten sich darauf auch einstellen und umso früher, umso besser. Aber wenn du jetzt die Wahl hättest, sage ich mal, würdest du dann eher kältere Rennen wählen oder sagst du, nee, dieses Challenge oder diese Herausforderung mit der Hitze umzugehen, da zu lernen, wie der Körper funktioniert unter diesen extremen Bedingungen? Das macht auch irgendwie Spaß, da so ein bisschen rumzuprobieren und da rumzutüfteln, weil das ja nicht nur die reine Leistungsfähigkeit ist, sondern einfach auch die Reaktion auf die äußeren Parameter. Oder sagst, ach, nee, ich hätte einfach so wie Marathonläufer, ne, keine Ahnung, beste Temperatur sind immer so 10 bis 14 Grad im Frühling, ne, da ist das, geht natürlich im Triathlon noch nicht, weil das Wasser noch nicht warm genug ist. Aber da muss ich dieses ganze Thema Hitze gar nicht in Betracht ziehen und kann einfach Gas geben und racen.
Nee, also grundsätzlich bin ich schon der gerne sich in neue Themen reinfuchst und auch zusätzlich noch Challenge sucht zu dem, was man schon im Leben hat. Und aus diesem Grund finde ich das Thema an sich mega interessant. Hier dort dazu mal in Kärnten habe ich es einfach komplett außer Acht gelassen, da ich einfach wirklich nie dachte, dass wir Anfang Juni schon 35 Grad hatten. Aber es wäre für mich selbstverständlich gewesen, jetzt sowieso für Tschechien sich mal mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Jetzt war man gezwungen, sich mit dem zu identifizieren, da man die Konsequenzen lernte, auf die harte Tour halt. Aber ich finde an sich das relativ spannend und ich glaube, wer Triathlon sowieso schon ausführt, der hat ja sich schon in so viele Themen reingelesen, der ist wahrscheinlich an sich schon neugierig, also als Mensch und demzufolge spricht das natürlich schon sehr dafür, dass man sich da hier nochmals in ein neues Thema reinliest.
Ja, definitiv. Also wir werden dann die Hörer auf dem Laufenden halten. Ne? Wir haben ja noch, du hast ja noch Sachen wie quasi, dass du in Wintersachen trainierst. Dann machen wir das, was wir auch schon besprochen haben, im anderen Podcast letztes Jahr auf der Hawaii-Vorbereitung mit der heißen Badewanne, mit Christian Kallos und so weiter. Das sind alles Sachen, die in den nächsten 3 bis 4 Wochen kommen werden. Sag ich mal, du sprichst das gerade alles relativ offen an, das Thema. Und man beschäftigt sich, aber das kostet ja auch Zeit, was du gerade sagst, ne? Also, sag ich mal, ne? Also einfach erstmal, sag ich mal, das Wissen sich anzueignen, aber auch dann dieses Hitzetraining ist ja nicht, du gehst einfach aufs Fahrrad, fährst los, kommst nach Hause, es ist erledigt, sondern entweder wenn das dann losgeht, ne, da musst du dir Wintersachen anziehen, da musst du mehr trinken, da musst du auf den Elektrolythaushalt achten, oder jemand muss dir die heiße Badewanne vorbereiten und so weiter. Sind alles Zeitfaktoren. Sind das Sachen, die dich dann in gewisser Art und Weise stressen oder wo du sagst, boah, jetzt habe ich heute schon den 4,5 oder 5 Stunden Trainingstag, jetzt muss ich das noch implementieren. Das wird schon eine Aufgabe oder ist das einfach eine Sache, wo du sagst, nee, ich habe dieses Ziel und ja, klar kostet das doch mehr Zeit, aber es ist so wichtig, es ist vom Stellenwert halt fast genauso wichtig wie die Trainingseinheit an sich. Deswegen muss ich das so präzise machen.
Definitiv. Also ich muss auch sagen, es kam ja bei mir schleichend. Also zuerst hat man quasi mal ausversucht Indoor ohne Ventilator, da braucht es noch nicht allzu viel Zeit mehr. Dann mal draußen mit einer Jacke. Jetzt ist man dazu gekommen, zusätzlich noch eine Regenjacke anziehen oder mal eine lange Hose. Das bedeutet dann, dass man wieder mehr Getränk mitnehmen muss und so weiter und so fort. Und durch das, dass es stetig zugezogen hat, das Equipment, wenn man das so sagen kann, dann würde ich auch sagen, habe ich das wie nicht wirklich wahrgenommen, dass ich jetzt mehr Zeit brauche. An sich, wie du es jetzt ansprichst, logischerweise braucht es mehr Zeit, aber da es auch peu à peu kam, war es einfach quasi eine Maßnahme im Step und da, das hat man jetzt einfach mitgenommen.
Also würdest du allen Amateuren, sage ich mal, empfehlen, Hitzetraining als Prozess zu betrachten und quasi einfach stetig zulernen, sich weiterentwickeln und das halt besser zu machen, dann ist es gar nicht, sage ich mal, ein Stressor, dann ist es einfach ein natürlicher Prozess, der zum Triathlon dazu gehört.
Absolut. Also ich glaube, das muss man sowieso zu Beginn oder sicherlich als Anfänger als Prozess betrachten, da ich ja selbst auch wie zuerst herausfinden musste, wie reagiert mein Körper darauf. Also am Anfang hatte ich schon eher ein wenig Respekt davon, mit Pullover bei gefühlt 30 Grad draußen Fahrrad zu fahren und alle anderen sind kurz in Hosen und Trikots und schauen einem komisch an. Da braucht es schon Überwindung, um das dann durchzuziehen und ja, demzufolge war es mehr ein Prozess eigentlich quasi.
Aber du sagst komisch anschaut, also ist es wirklich so, dass es dort den ein oder anderen Blick, also ich weiß es ja selber, denn wenn du quasi in Spanien oder Mallorca unterwegs bist, dann, keine Ahnung, als Deutscher oder Europäer hier sag ich mal, kommst du aus dem Winter, fährst nach Mallorca, sind 16, 17 Grad, fährst du kurz, kurz, und die Spanier fahren alle noch lang, lang, am besten noch mit Handschuhen, so, und da denkst du dir, hä, was ist bei denen los? So, aber für die ist das natürlich in Anführungsstrichen frisch. Jetzt hast du das beschrieben, das ist ja in der Schweiz oder in Deutschland auch so, denn bei 16, 17 Grad fahren alle natürlich in kurzen Sache. Und jetzt kommst du da als Jannik und fährst da mit Winter- und Regenjacke. Erntet man da schon Blicke oder nicht?
Ja, doch, definitiv. Also es ist schon lustig. Vor allem, wenn man dann noch die Personen überholt, also demzufolge noch schneller fährt als die anderen. Und dann kommt man hier mit eben Regenjacken daher oder eine Dreiviertelhose, dann erntet man schon jeweils lustige Blicke. Und würde mich manchmal wundern nehmen, was in den Köpfen vorgeht.
Okay, und also ist es dann einfach für dich, dass du dann sagst, okay, ich schmunzel, oder sagst du schon, oh, da musst du natürlich auch erst damit umgehen, dass dann alle so gucken und das einfach eine andere Aufmerksamkeit erzeugt.
Nee, also stressen tut es mich überhaupt nicht. Ich glaube, als Triathlet hat man sich sowieso damit abgefunden, dass man ab und an einen schrägen Blick bekommt. Daher stört mich das überhaupt nicht. Ich finde es jeweils mehr amüsant, wenn eben die anderen quasi gemütliche Runde fahren und mit kurzer Hose und kurzem Trikot unterwegs sind und ich komme hier noch mit gefüllt Winterklamotten daher. Ja, das ist schon spannend, jeweils.
Ja, Triathleten sind so ein Volk für sich, ne? So, aber ja, ist halt so, und das ist natürlich, also das macht das Sport, besondere der Sportart auch aus, aber wie du halt sagst, es werden halt so viele Sachen betrachtet, das ist halt für jemand, der Freizeitsport macht oder so, das ist halt erstmal auf den ersten Blick gar nicht erkenntlich, was wirklich halt dahinter steckt, so, ne? Also es ist genau, wenn wir irgendwie Tour de France sehen und die fahren da die Alpenpässe hoch. Niemand, der irgendwie mal auf 2700 Meter mal einen Pass hochgefahren ist, weiß, was da oben halt wirklich passiert, so, ne, im Körper. Das ist halt einfach so, wie du jetzt auch gerade mit Hitze beschreibst. Das sind einfach Sachen, wenn du das nicht selbst erlebst, kannst du dir das halt nicht vorstellen.
Definitiv. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was es genau ausmacht momentan, weil die Personen oder quasi viele sind ja Freizeitsportler, die können sich mit dem nicht identifizieren und dann meint man, es sei komisch, oder was macht der andere? Man hinterfragt es, und wenn man es weiß, dann ist es wie normal eigentlich. Aber das ist ja wie überall im Leben mit den Prozessen.
Genau. Aber jetzt haben wir ganz viel über Hitze gesprochen. Jetzt wollen wir natürlich heute, wir nehmen am Freitag auf. Der Freitag ist bei dir ein intensiver Trainingstag, aber wir wollen dir den Donnerstag schauen. Hol uns mal ab, was du gestern gemacht hast und was heute schon weg ist. Es ist jetzt so um 11:30 Uhr oder 11:40 Uhr. Und ja, es steht heute noch ein bisschen was an. Donnerstag stand schon auch was an. Nimm uns da mal kurz mit, dass die Hörer wissen, was jetzt die letzten 2 Tage im Training so vonstatten lief.
Ja, Donnerstag ist der Tag, der gerne um 5:15 Uhr wieder beginnt, sobald die ersten Sonnenstrahlen hervorkommen, und dann geht's ab aufs Rad, 1,5 Stunden VO2 Max Einheit. Im letzten Podcast haben wir schon darüber gesprochen. Dort haben wir beide festgestellt, dass ich hinten raus noch ein wenig mehr Watt drücken hätte können, und das haben wir jetzt in der gestrigen Einheit gleich mal ausprobiert und ins Training implementiert, und es ging überraschend gut, obwohl ich schon eher zu Beginn mit eher ein wenig trägeren Beinen starten musste. Irgendwie spürte ich tatsächlich noch ein wenig, dass das harte Training von vorletzter Woche, quasi Freitag, Samstag, Sonntag, aber irgendwie fand ich dann irgendwie meinen Rhythmus und konnte den Schmerz überwinden, und dann ging das Training tadellos über die Bühne.
Wenn du jetzt sagst, sag ich mal 5:15 Uhr und du hast jetzt träge Beine als Einheitsstand drauf, also 35, 25 Sekunden, 10 Mal, das Ganze 2 Mal und hinten raus noch 4 Minuten Intervalle, sag ich mal, sind ja 3 Mal so Motivationsfaktoren, ne, weil es ja 3 Serien sind, wo du ja 3 Mal hart reingehen musst. Jetzt für eine Serie da das zu machen, ist ja jetzt überhaupt kein Problem, aber wenn du sagst, du stehst schon müde auf, ist es so, dass du dich dann nach der ersten Serie gut gefühlt hast, oder war es erst so nach der zweiten? Und ja, wie hat sich das mental gestaltet?
Ja, es war noch spannend gestern. Normalerweise ist es schon so, dass ja quasi, wenn man mit müden Beinen startet, dann zieht es sich quasi durch das ganze Training durch. Aber nach der ersten Trainingseinheit fühlten sich die Beine um einiges besser. Vielleicht war es einfach auch Kopfsache, ich weiß es nicht. Aber so konnte ich mich wenigstens nach der ersten Intervalleinheit schon auf die zweite freuen, was es natürlich um einiges einfacher machte, als wenn man weiß, man hat noch 2 weitere vor sich.
Okay, und wenn du jetzt, sage ich mal so, das einfach favorisieren würdest, ne, also es hat ja beides seinen Reiz und beides auch seinen Stellenwert im VO2 Max Training. Aber wenn du jetzt so favorisierst, fährst du lieber die 4 Minuten Intervalle oder fährst du aktuell lieber dann, also nur wirklich jetzt aufs VO2 Max Training fokussiert, 35, 25 oder später dann 40, 20, fährst du eher diese kurzen oder eher lieber die in Anführungsstrichen etwas längeren Intervalle lieber?
Für mich persönlich eher die längeren, da ich ehrlicherweise sagen muss, also weiß ich, vielleicht bin ich hier auch der einzige Athlet, der das so ist, aber bei 35 Sekunden und 25 ist es immer so, es stresst mich ein wenig, innerhalb der 35 Sekunden den Schnitt zu behalten. Sobald irgendetwas Unerwartetes kommt, was natürlich im Straßenverkehr relativ schnell passiert, da muss man wieder bremsen oder es fällt runter, und dann habe ich kaum die Chance mehr, nochmals auf die hohe Stellen- oder Wattzahl zu kommen. Was natürlich auf einer längeren Dauer viel entspannter ist, da man dort sich mal noch einen Bremser erlauben kann oder halt mal noch eine Ampel erlauben kann, was sonst bei kurzen Intervallen schon sehr gut geplant werden muss.
Ja, okay, also das ist ein guter Punkt. Also achte ich auch drauf, aber was sind so, also, ne, ich versuche, bei mir ist es so, dass ich versuche, lange gerade Strecken zu nehmen mit wenig Verkehr, aber du sagst immer, kannst halt nicht kontrollieren, ne? Und dann ist halt vielleicht auch mal eine dabei nicht so. Aber wie organisierst du das zum Beispiel im Feld, auch bei dir, die 35, 25 Sekunden? Und auf was achtest du, wenn du quasi dir Routen aussuchst? Und die nächste Frage, wie sehr fordert dich das quasi? Also du machst das, das sieht man sehr gut in deinen Trainingseinheiten, du läppst das halt immer aus, ne? Also das soll auch so sein, dass du quasi das quasi 35 Sekunden, dann eine Lap-Taste, dann 25 Sekunden. Aber Das ist ja sowohl der körperliche Anspruch als auch ein geistiger Anspruch, ne? Weil du hast quasi 20 Runden in 10 Minuten, ne? Und musst immer gucken, dass deine Wattzahl kommt. Du musst hohe Leistung produzieren, du musst auf den Verkehr achten, ne? Was sind Aspekte bei der Streckenwahl und auch wenn du das angehst, sag ich mal, dass du auch immer die Länge der Intervalle und der Pausen gut triffst. Wie organisierst du dich da?
Ja, das brauchte zu Beginn viel Erfahrung und auch halt schon Feststellungen, was geht und was nicht geht. Aber schlussendlich ist es schon so, bei uns in der Schweiz ist, finde ich es noch relativ schwierig, mal eine lange gerade Strecke zu finden, die auch nicht gefühlt irgendwie 200 Höhenmeter drin hat. Das ist dann noch der weitere Faktor. Man möchte schon gerade sein. Und jetzt habe ich glücklicherweise seit irgendwie 3, 4 Wochen fand ich echt eine coole Strecke, die zwei, drei gute Plateaus haben oder Hochplateaus haben, die einfach quasi um 2 Kilometer flach sind und dann plant man halt quasi, dann kann man nicht die 35, die 10 Einheiten alle hintereinander auf derselben Gerade machen, sondern dann muss man halt kurz wenden und dann nutzt man einfach die 2 oder 3 Kilometer aus, die man hat und dort macht man alle Intervalle und mit dem fand ich jetzt eigentlich grundsätzlich für mich persönlich eine gute Lösung. Alles andere, denke ich, ist schon schwierig in der Schweiz, wirklich eine gerade, keine Ahnung, 10 Kilometer oder 15 Kilometer mal zu finden mit kaum Höhenmeter und logischerweise kaum Verkehr. Das kommt halt noch dazu, was man noch hat.
Ja, ist definitiv eine gute Wahl, ne? Weil du sprichst es gerade an, kaum Höhenmeter, wenn es hoch geht, geht es ja runter. Und wenn beim Runtergehen irgendwie 35 Sekunden mit einem sehr hohen Impact zu haben, ja, also ist relativ schwierig, das zu erzeugen. Deswegen ist das ein guter Punkt. Aber klar, deswegen sagst du ja wahrscheinlich auch, dass dir dann organisatorisch die längeren Intervalle ein Stück einfacher fallen, weil ja, da hast du dann wahrscheinlich die Strecke einfach absolviert, ne? In 4 Minuten, dann wendest du in den 4 Minuten Pause und dann machst du das nächste dabei.
Ja, genau. Oder sonst in den 4 Minuten kann ich es mir auch gut mal noch erlauben, kann einen Rechtsvertritt drin zu haben oder einen Kreisel dabei zu haben. Das frisst vielleicht 10 Sekunden, 15 Sekunden, aber auf 4 Minuten ist das ja relativ wenig und da kann man noch gut wieder nachher kräftiger in die Pedalen zu treten. Wenn man jetzt das vergleicht mit 35 Sekunden und man verliert 10 Sekunden, das ist ein Drittel. Das kriegt man kaum mehr heraus. Also
Ja.
zumindest ich nicht.
Nee, definitiv. Also das ist total nachvollziehbar und hast auch vollkommen recht. Ja, dann, jetzt haben wir quasi VO2 Max. Dann, was war, stand noch auf dem Donnerstag auf dem Plan?
Donnerstagabend stand noch ein Regenerationsschwimm an im Schwimmbad, das Hallenbad in der Schweiz oder bei mir in der Region haben alle momentan aus Revisionsgründen zu. Das bedeutet, es ging ins Freibad bei gefühlten 19, 20 Grad Wassertemperaturen. Also da heißt für mich definitiv Neo anziehen, sonst halte ich ja keine Stunde durch.
Okay, ja, definitiv. Also ich bin auch wieder mit Neo unterwegs und jetzt heute am Freitag. Was steht heute noch an und was ist schon erledigt?
Heute stehen grundsätzlich 3 Einheiten an. Eine wurde schon erledigt. Wir haben jetzt schon fast Mittag und erst eine gemacht, aber das war mehr organisatorisch bedingt, weil wir hatten Schwelle-Lauf und das wollte mir jetzt zuerst ein wenig noch auf dem Alter-Ski-Laufband machen. Nicht, dass die Belastung wieder zu hoch wurde oder wird. Und da musste ich natürlich quasi die Uhrzeit nehmen, die es einfach noch gab und demzufolge ist jetzt einfach der Lauf gemacht und jetzt kommt dann noch gemütlich Radfahren und eine längere Schwimmeinheit.
Ja, das klingt doch auf alle Fälle erstmal wieder nach einem spannenden Wochenende. Samstag und Sonntag sieht auch relativ gut aus und voll. Aber da würde ich sagen, berichten wir nächste Woche drüber. In dem Sinne haben wir erstmal wieder ein Update, wissen, wie es weitergeht. Und ich würde sagen, ja, erstmal Vollgas Richtung Tschechien und dann geht's weiter auf nach Nizza.
Definitiv. Also jetzt wird es schon spannend, meine 4 Wochen. Das geht nicht mehr allzu lange. Noch 3 Podcasts und beim vierten ist dann schon wieder die Wettkampfbesprechung. Dann geht es wieder weiter. Also es ist verrückt, die Zeit rennt extrem davon.
Okay. In dem Sinne, alle gerne und wir hören uns.
Ebenfalls, ciao Markus.
Ciao.